Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin und informiere dich hier über die bedürfnisorientierte Pädagogik in Krippe, Kita und Kindertagespflege und im Hort, also im Ganztag. Ja, heute wird es um das Thema Demokratie gehen. Demokratie in der Kita, huch, wie soll das denn gehen? Warum denn das eigentlich? Ja, das ist ein ganz relevantes Thema für die Kita. Und es gibt auch einen Grund dafür, denn es ist ein neues Buch erschienen. Das heißt Haltung zeigen für demokratische Werte in Kita, Ganztag und Schule, an dem ich mitwirken durfte. Und viele andere tolle AutorInnen wie Inke Hummel, Fea Finger, Katrin Hohmann und viele andere. Und ich habe mir sozusagen stellvertretend dafür heute die Pädagogin Inke Hummel eingeladen. Wir wollen über das Buch sprechen. Ich hätte so viele andere einladen können, tolle AutorInnen, aber wir sprechen heute zu zweit darüber und wollen die anderen Kapitel so ein bisschen mitnehmen. Ja, Inke Hummel ist Pädagogin und eigentlich auch Familienberaterin, Erziehungsberaterin und setzt sich natürlich ein für eine bindungsorientierte Erziehung bzw. Begleitung von Kindern, auch in Kitas. Also sie ist auch Fort- und Weiterbildnerin für Kitas und sie ist vor allem Autorin von verschiedenen Ratgebern, aber auch Kinderbüchern, zum Beispiel Miteinander durch die Pubertät, Mein wunderbar schüchternes Kind, Mein wunderbar wildes Kind, Nicht zu streng, nicht zu eng, Miteinander durch die Babyzeit, Mit allen Sinnen wachsen, Miteinander durch die Grundschulzeit, Deine Angst, meine Angst, Vom Müssen zum Wollen und so weiter und so fort. Inke ist wirklich eine Bücherproduktionsmaschine, wenn man das so sagen darf. Und jedes einzelne Buch kann ich nur wärmstens empfehlen. Und sie ist eben auch die Mitautorin von Haltung zeigen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass sie heute hier ist, um ja, mit uns das Interview zu machen. Viel Spaß also dabei. Nun geht's los.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.
Hallöchen, Inke, wie schön, dass du wieder da bist.
Ja, sehr gerne.
Ich freue mich sehr, dass wir über unser Buch sprechen, Haltung zeigen für demokratische Werte. Und ja, ich bin irgendwie total froh, dass dieses Buch entstanden ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie geht es dir mit der Veröffentlichung?
Ich bin auch total froh, dass es vor allem jetzt endlich auch da ist. Ne? Bei Büchern ist ja immer diese Wartezeit so fürchterlich lang, weil die Idee ja im Grunde schon vor über einem Jahr geboren war.
Ja.
Und ja, ich freue mich sehr, dass es da ist, weil es ja leider nicht an Relevanz verloren hat, dass dieses Thema in die Welt kommt.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde, es ist relevanter denn je, dass wir Haltung zeigen, auch in pädagogischen Kontexten. Was war denn dein Anliegen? Also warum wolltest du mitschreiben? Da sind ja so einige AutorInnen da vertreten, ganz wundervolle AutorInnen. Wir stehen jetzt hier sozusagen stellvertretend. Was war denn so dein Anliegen, warum du da mitschreiben wolltest?
Also ich bin schon immer seit Teenie-Zeiten sehr politisch. Und ne, irgendwann kam der pädagogische Job so dazu. Und tatsächlich war für mich ein Augenöffner das Buch von Renz Polster, Erziehung prägt Gesinnung, als das rauskam, dass ich auch immer mehr in den Fokus genommen habe, was tatsächlich unsere pädagogische Arbeit auch für eine gesellschaftliche und politische Relevanz hat. Und wie relevant das tatsächlich oder wie akut das ist, ist ja im letzten Jahr für mich nochmal sehr viel deutlicher geworden. Einmal dadurch, dass das Thema Kinderschutz immer mehr von rechts auch so vereinnahmt wird. Wir hatten ja immer wieder so Tendenzen, wo man auch gemerkt hat, man muss gut dahinter gucken, wenn irgendwer fordert, Kinder sollen unter drei nicht in die Kita. Was wollen die eigentlich? Na, was ist deren Anliegen? Und das andere war natürlich auch unsere Erfahrung mit dem Herder Verlag und der Kooperation dort mit dem Cicero-Magazin, von dem sie nicht ablassen wollten, was für mich einfach gar nicht zusammenging und für uns alle ja nicht zusammenging mit der guten pädagogischen Arbeit, die im Grunde dort geleistet wurde. Und deswegen hat es mir noch mal mehr unter den Nägeln gebrannt, wirklich zu erklären, warum wir das so wichtig finden und das eben mit so einem tatsächlich ja arbeitsalltagspraktischen Buch auch an die Fachkräfte zu bringen.
Ja. Ja, genau, so ähnlich ging es mir auch. Also erstens das Herder-Thema, genau, um es eben kurz auf den Punkt zu bringen. Du hast ja schon gesagt, dass Kooperation mit Cicero, einem doch rechtsorientierten Verlag, stattgefunden hat im Politikbereich, dass viele Bücher doch, nachdem wir einiges recherchiert hatten, auftauchten, wo wirklich eindeutig diskriminierende Passagen enthalten waren. Und das hat mich auch dazu veranlasst und gleichzeitig, wie du es sagst, zu sagen, ja, Pädagogik ist politisch, weil dort legen wir die Grundlagen für ein demokratisches Miteinander, Werte von Demokratie. Und genauso heißt ja auch dein Kapitel, ne? Pädagogik ist politisch. Warum ist denn jetzt die Pädagogik politisch, Inke?
Also wenn man sich das anschaut, wenn man nur denkt an mein Buch damals Nicht zu streng, nicht zu eng, wo es um Erziehungsstile ging, macht es gesellschaftlich und politisch einen Unterschied, wie wir mit Kindern umgehen, ob die Raum bekommen für ihre Individuation, ob die zugewandt begleitet und stärkend begleitet werden, auch beim Thema Sozialisation, soziales Miteinander, ob wir alle Kinder mitdenken, ob wir adultistisch mit denen umgehen oder nicht, ob wir ja beziehungs- und bedürfnisorientiert sind, das macht einen Unterschied. Und das war für mich das, was da reinfließen sollte. Und während des Schreibens dieses Kapitels ist noch was anderes hinzugekommen, weil ich mich auch sehr damit befasst habe, wie hat die AfD das auch geschafft, an vielen Stellen so groß zu werden. Und ich auch nach und nach verstanden habe, dass es viel mit der kommunalen Ebene zu tun hat. Also beispielsweise, wenn ich irgendwo auf dem Land bin und habe das Gefühl, niemand kümmert sich, aber da ist jemand, der sorgt plötzlich dafür, dass der Außenbereich unserer Kita super schick, toll, praktisch wird, tolle neue Geräte und so, dann finde ich das erstmal super. Aber ich muss dahinter gucken, ist diese Person in einer Partei, in der Menschen sind, die menschenverachtende Dinge sagen und vorantreiben. Und das ist so das, was für mich auch noch mit dazu kommt, weil ich ja total die Not sehe, auch bei den Fachkräften, dass die sich freuen über jeden, der kommt und der sagt, ich habe Geld, ich habe Ideen, ich habe eine Schaufel, ich habe ein Netzwerk, ne? Wir machen hier irgendwas draus. Gerade auch an der Stelle muss Haltung sein und muss Pädagogik ja eben politisch eingeordnet werden.
Mhm. Ja. Ja, total. Und du hattest vorhin von Herbert Renz-Polster gesprochen, der war ja hier auch im Podcast zum Thema Erziehung prägt Gesinnung und der macht das so deutlich, ne? So dieses, wenn wir autoritär mit Kindern umgehen, dann hat das auf jeden Fall einen Einfluss darauf, welche politische Haltung sie entwickeln werden. So, ne? Also jetzt mal ganz runtergebrochen, ist das ja das, was er eben erforscht hat, so dass man schaut, welche Länder sind sehr geneigt, diesen Autoritarismus, also dieses Diktaturen fürworten, dass dort auch die Erziehung eher autoritär ist. Ne? Das ist ja so das, was Herbert Renz-Polster da als Conclusio hat und davon bin ich auch überzeugt, ne? Und ich glaube, das ist wirklich das, was Pädagogik am Ende auch so politisch macht. Und ich finde eine Sache ganz spannend, weil es kommt ja immer so diese Frage von, ja, aber wir müssen doch irgendwie neutral sein als pädagogische Fachkräfte, ne? Also in der Kita, das ist ja jetzt so auch mein Steckenpferd, oder Schule, da können wir doch nicht jetzt irgendwie politisch da einwirken, ne? Wir haben ja so eine Neutralitätspflicht, ne? Also da steht ja tatsächlich auch drin im Schulrecht, dass es wichtig ist, dass Lehrpersonen eben überparteilich oder unparteiisch eigentlich sind und sein müssen. Und trotzdem oder gleichzeitig ist es ja so, dass auch im Gesetz steht, dass LehrerInnen sich eben dem Grundgesetz verpflichten müssen, also dem freiheitlich-demokratischen, der freiheitlich-demokratischen Ordnung, also die Würde des Menschen und so weiter. Und da würde ja die AfD zum Beispiel, also Gedankengut der AfD, überhaupt gar nicht reinpassen. Also weil das ja eben nicht Toleranz und Vielfalt etc. abbildet. Ne? Und das fand ich echt spannend, auch nochmal so in der Recherche zu gucken, dass da immer mehr Lehrkräfte auch gibt, die sagen, nee, wir sind nicht neutral. Also wir können gar nicht neutral sein, weil sonst würden wir dieser freiheitlich-demokratischen Ordnung eben widersprechen. Also wir würden dann, wir sind auch dazu verpflichtet zu gucken, dass diese Ordnung nicht abgebaut wird, ne? Und das ist eigentlich unsere Pflicht, da überparteilich zu sein. Und da gab es eben so eine, schon 2018, also ich finde, das ist eigentlich schon relativ lang her, für das, dass es jetzt eigentlich auch so akut ist, von so einem Bundesverband, die geschrieben haben, wir sind überparteilich, aber nicht wertneutral. Denn unsere Haltung basiert auf Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir setzen uns für eine humane Bildung und für eine diskriminierungsfreie Schulkultur ein, die sich aktiv gegen Rassismus, Antisemitismus, jegliche Ideologien oder Diskriminierungsformen wendet. Und das finde ich nochmal total wichtig, an der Stelle einfach zu sagen, dass, das, dass wir nicht als LehrerInnen und PädagogInnen neutral sind.
Genau, also das, ich finde auch alle, die da irgendwie noch Zweifel haben oder so, ne, die, da kann man ja jetzt sehr deutlich sehen, nachdem ja immer wieder auch dieses AfD-Verbotsverfahren Thema war, gibt es ja inzwischen einfach schon verschiedene Beschlüsse in verschiedenen Bundesländern, wo bei Beamten auch geguckt wird, was geht hier und was geht einfach nicht mit dem Grundgesetz überein und mit Beamtentum überein. Und natürlich hat das auch Konsequenzen für jetzt nicht verbeamtete Fachkräfte in Schule oder Kita. Denn Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Also wenn wir uns mal angucken, was ist denn Demokratie? Was heißt das überhaupt? Ne? Ist Meinungsfreiheit da ein ganz wichtiger Punkt? Aber ich kann eben nur mich in bestimmten Grenzen bewegen. Ich kann bestimmte Fragestellungen stellen, aber ich kann nicht Leute diskriminieren, diskreditieren auf eine Art und Weise, die dem Grundgesetz widerspricht. Und ganz wichtig, wahrscheinlich haben das die meisten inzwischen auch mal gehört, ist für mich auch ja das Toleranzparadoxon von Popper. Wieder zu gucken, wie weit können wir gehen? Wir können das Intolerante nicht tolerieren. Also es ist in unserer Demokratie kein Platz dafür, dass jemand Minderheiten ja, diskreditiert auf eine widerwärtige Art und Weise und sich dann auf die Meinungsfreiheit beruft. Das ist nicht in Ordnung. Und da haben wir viele Minderheiten, an die wir denken müssen. Eine Minderheit sind aber auch alle Kinder in dieser Diversität, die Kinder auch so mitbringen. Aber allein die Gruppe Kinder ist da ein schützenswertes Gut, ja, das wir haben.
Total, absolut. Sonst sind wir eben wieder schnell in der Diskriminierungsform, nämlich dem Adultismus. Mhm. Ja, und das ist ja auch der Grund, warum wir das so speziell auf Kita, ne? Man könnte ja sagen, naja, die Kinder, die sind ja gerade mal 4 oder 5 vielleicht, ne? Was soll das da? Ja, wie können wir denn so demokratische Werte wirklich leben als pädagogische Fachkräfte? Warum ist das jetzt so wichtig, über solche Themen auch für Kitas zu schreiben?
Also ich finde, man sieht da ja einerseits tatsächlich, dass das die Wiege ist, ne? Das, was wir eben mit Renz Polster so ein bisschen angesprochen haben. Deswegen muss das da anfangen, damit man von vornherein versteht, wie das funktioniert und von vornherein auch ein gutes Gefühl hat von, ich werde gesehen, ich werde gehört. Und das kann man an vielen Stellen ja relativ leicht einsetzen. Ich finde immer, wenn man Fair Finger dazu hört, dann denkt man sofort, ja, warum machen das nicht alle überall? Das klingt so logisch und so einfach, ne? Mitbestimmung, Selbstbestimmung, Partizipation, Teilhabe ist ein wichtiger Wert in der Demokratie und damit natürlich auch in den Kitas. Und da genau hinzugucken und das auch nicht gleich vom Tisch wischen zu lassen, nur weil einer wieder meint, das bedeutet doch, dann dürfen Kinder ja alles oder so, ne? Sondern wirklich genau hinzugucken, was heißt denn das? Wo hören wir die Stimmen der Kinder? Natürlich können die nicht immer alles bekommen, was sie wollen, aber sie können immer gehört werden und sie können immer gefragt werden. Ich finde das immer so schön in deiner Arbeit, das verbinde ich immer ganz viel mit Fragen. Bevor man irgendwas sagt, irgendwas macht, erstmal das Kind fragen, erstmal die andere Seite hören, erstmal ergründen, was dahinter steckt. Das ist ja so ein wichtiger Punkt. Dann ja auch eine Sensibilität für Minderheiten, auch für Meinungsfreiheit, was darf ich denn sagen? Darf ich in der Gruppe sagen, du stinkst, du spielst nicht mit oder ne, solche Dinge? Wie kann man damit umgehen? Auch schon mit Kindern, die kann man dafür sensibilisieren. Und auch sowas wie gegenseitige Kontrolle. Also der Unterschied von Demokratie zu Autokratie ist ja, dass wir verschiedene Instanzen haben, die sich gegenseitig kontrollieren. Und auch das darf in einer Kita so sein, das sollte in einem Team so sein. Und das darf auch zwischen Kindern und Erwachsenen so sein, finde ich, dass man Dinge in Frage stellt. Warum darfst du das und wir nicht oder ne, also solche Abläufe. Da ist ganz viel möglich und es ist einfach wichtig, da schon damit zu beginnen.
Absolut. Also all die pädagogischen Richtungen von Partizipation, von Inklusion, von Bedürfnisorientierung, ne, das ist ja alles der Versuch, sozusagen ein Miteinander zu üben, was ja letztlich gewaltbewusst ist. Also was ja letztlich versucht, Konflikte so zu begleiten, dass letztlich jeder irgendwie auch gehört werden kann und jeder das Gefühl hat, auch einen Platz zu haben. Und ich glaube, das ist so ein Knackpunkt, warum viele in diese autoritären politischen Strömungen so denen zugetan sind, weil das, glaube ich, häufig, also das ist jetzt wirklich nur eine Meinung von mir, weil die häufig das Gefühl haben, eigentlich ausgeliefert zu sein. Dass sie eigentlich nicht erleben durften, das ist jetzt einfach eine These von mir, nicht erleben durften, was es heißt, wirksam zu sein, was es heißt, mitgestalten zu dürfen, was es heißt, gehört zu werden, sondern eigentlich nur sich unterordnen zu müssen und nur das auch ist, was sie kennen und das ist ihnen auch wieder Sicherheit gibt oder auch tatsächlich dieses Zugetansein für Gewalt, ja, also Gewalt als etwas Bekanntes so auch zu sehen, ne? Und wenn wir eben in der Kita üben, wie wir Konflikte auch so lösen können, dass es eben nicht gewaltvoll sein muss, dass es nicht mit Grenzüberschreitung einhergehen muss, sondern wir uns einander achten, dann erlebe ich auch dieses Gefühl von, ich bin nicht ausgeliefert da oben oder so, ne? Sondern ich habe eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und das hat ja, ist ja auch ganz eng, also da würden wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste kommen, das hat ja auch ganz eng was mit Trauma zu tun, ne? Trauma ist ja immer, es spielt immer dann eine Rolle, wenn ich in so eine Ohnmacht komme, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, ich bin total ausgeliefert, ich habe keine Mitgestaltungsmöglichkeit. Und das ist mir so wichtig, um natürlich erstens gesunde Menschen tatsächlich zu begleiten. Menschen, die gesund sind, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch gesund und die dann letztlich auch Lust haben und die Möglichkeit sehen, eine Gesellschaft mitzugestalten und nicht nur hörig zu sein letztlich.
Ja, also das sind auch die Themen, die ich in den Elternberatungen einfach erlebe. Ne? Das sind genau diese Situationen, wo Eltern und Kinder sich hilflos fühlen, sich ausgeliefert, ohnmächtig fühlen. Und da dahinter zu gucken, denn das ist ja ein wichtiger Punkt, auch wenn wir jetzt nochmal größer gucken, gesamtgesellschaftlich, kann ich viele Dinge nachvollziehen, die Menschen erstmal spüren als Gefühl, ich bin so ausgeliefert oder ich bin auch nicht wirklich repräsentiert in dieser repräsentativen Demokratie. Kinder und Familien mit keinem hohen Einkommen oder so, die sind nicht so repräsentiert wie andere Gesellschaftsgruppen. Das sieht man immer in dieser Diskussion, wo wollen wir jetzt die Gelder einsparen? Wo kriegen wir jetzt Geld her? Gucken wir doch mal ganz unten, bei denen, die eh kaum was haben, ne? Oder auch dieser Gedanke, Leute machen Dinge in ihrem Job und werden dafür nicht zur Rechenschaft gezogen, ist ja immer mehr ein Erleben, was man auch in der Politik hat. Also ich kann verstehen, wenn Menschen sich so fühlen. Und ich möchte aber, dass sie auch verstehen, ihr habt eine Handhabe. Ihr könnt jetzt nicht so richtig praktisch dafür sorgen, dass bestimmte Politiker endlich zurücktreten oder so. Aber ihr könnt gucken, was könnt ihr in eurem direkten Umfeld tun, was könnt ihr mit euren Kindern machen, damit die sich nicht so fühlen, damit sie wissen, dass sie eine Stimme haben. Und allein sowas wie, ich arbeite mal gerne mit dem Begriff des Nein-Gefühls, ein Nein-Gefühl äußern zu können gegenüber meinen Kumpels, gegenüber der Erzieherin, gegenüber meinen Eltern oder so, ist so ein wichtiger Punkt, wenn man erstmal nur gehört wird, selbst wenn man nicht unbedingt an allen Stellen die Schrauben so drehen kann, dass es sich ändert, aber dass man das aussprechen kann und vielleicht von anderen auch ein Mitgefühl bekommt, ist so ein wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, wenn die Kinder das in den ersten Jahren in einer Kita erleben können, die ja viel, also wo sie viel ihrer Zeit verbringen, dann ist das eine wunderbare Grundlage.
Ja, auch das Gefühl, sich beschweren zu dürfen, ne? Auch wenn ich vielleicht das Schwächere, also scheinbar schwächer bin, ne? So auch kleiner, ne? Ja. Dann habe ich trotzdem die Möglichkeit, mich zu beschweren und ich werde auch gehört, ne? So, und das ist so eine wertvolle Erfahrung und die Grundlage wahrscheinlich wirklich, welchen Parteien ich mich später zugehörig fühle und oder welchen auch nicht, ne? Was machen wir denn jetzt? Also wenn jetzt hier Fachkräfte zuhören und sagen, ja, ich will demokratische Werte leben und ich finde auch zum Beispiel das Kapitel von Anja Kanzler, ne, mit den demokratischen Leitlinien finde ich auch super spannend. Also das ist ja vielleicht auch was, was wirklich in Kitas gelebt werden kann. Also ein Leitbild zu entwickeln, was Demokratie und Vielfalt abbildet, ne? Was eben die Menschenrechte, die Kinderrechte, die Vielfaltsrechte, Inklusionsrechte und so weiter abbildet, ne? Beteiligung, Selbstbestimmung, eigentlich all das, was wir gerade benannt haben. Wenn wir das eben, also das können wir natürlich machen, dass wir so ein Leitbild entwickeln. Aber sagen wir mal, jetzt habe ich in meiner Kita eine Kollegin, die äußert sich diskriminierend, ne? Also die, weiß nicht, habe ich jetzt ein Beispiel, es kann ja adultistisch sein, ne? Es kann eine Form von Sprachgewalt sein, ist ja auch eine Form von Diskriminierung, indem ich irgendwie sage, ach du Faulpelz, jetzt bist du wieder so langsam oder was auch immer, ist ja auch eine Form von Diskriminierung, kann auch eine Form von Rassismus sein, ne? Was auch immer. Da, genau, was machen wir denn da? Hast du da Tipps?
Also als erstes finde ich es total wichtig, wenn wir an Aus- oder Fortbildung von Fachkräften denken, dass wir da an Diskriminierungsbewusstheit denken. Da muss ich so an die Arbeit von Sandra Richter denken. Da hatte ich selber schon so viele Momente, wo ich gedacht habe, krass, ja, das war mir nicht bewusst, dass ich so agiere, dass ich mich so äußere, dass ich diese Wörter benutze oder so. Das finde ich, ist einfach so wertvoll, weil man ja von sich selber immer, wenn man sich gar nicht groß da so reingibt in das Thema, denkt, ach, ich mache das schon alles ganz super, ne? Bei mir passiert das nicht oder so. Und das, finde ich, sind wichtige Themen, die in der Ausbildung oder in der Fortbildung Raum finden sollten, damit wir erstmal alle so ein Grundlagenwissen haben. Und dann ist der nächste Schritt ja im Grunde der Konzeption, wie du sagst. Also alles wird leichter, wenn wir Konzepte haben für bestimmte Abläufe, auch Leitbilder, ne? Wie soll denn unsere Kita gestaltet sein? Wie sollen hier bestimmte Prozesse ermöglicht werden im Team, mit den Eltern, mit den Kindern, auch in der Kritik der Mitarbeitenden untereinander, wenn es da vorgefertigte Prozesse gibt und insgesamt ein Klima der Offenheit, der zugewandten Kritik, dann kann ich da viel mehr erreichen, als ne, wenn das bei uns gar nicht gern gesehen wird, wenn jeder gleich beleidigt ist, weil zur Kritik gleich gehört, dass man irgendwie beschämt wird vorm Team oder weiß ich nicht, ne, wenn da so Abläufe sind, dann hat man da natürlich keine Chance. Deswegen muss das ja von oben und unten kommen, würde ich sagen. Ne? Es braucht einfach Fachkräfte, die sagen, wir wollen das. Und ich habe hier schon mal so eine Fortbildung mitgemacht. Ich engagiere mich auch und es braucht Träger von oben, die sagen, wir wollen das hier. Wir wollen es nicht mehr anders. Wir wollen ein klares Konzept dafür haben.
Total, ja, absolut. Also du hast die Fehlerfreundlichkeit angesprochen. Also wenn wir so eine Kultur haben des Hinschauens und nicht des Wegschauens, ne? Das ist ja auch so ein bisschen, wie man den Umgang bei verletzendem Verhalten, das ist ja eigentlich genau das, zu pflegen, genau, wie weisen wir uns aufeinander hin? Und ich hatte das auch schon ein paar Mal, ne, dass Menschen mich aufmerksam gemacht haben und gesagt haben, Lea, das, wie du das sagst, das ist diskriminierend, ne? Und wir brauchen das auch, dass wir uns aufeinander hinweisen, weil wir können es nicht immer alles wissen und darum geht es auch nicht, aber wir können uns auf den Weg machen und offen sein für diese Veränderungen. Und das bedeutet auch nicht, wir sind jetzt irgendwie eine Sprachpolizei oder sonstiges, ne? Sondern es geht darum, wirklich sensibel zu sein für Minderheiten, für ja, alle mitzudenken und da sich auf den Weg zu machen. Ich habe ja mein Kapitel in diesem Buch genau dazu geschrieben, wie können wir Diskriminierung begegnen, also wie können wir das ansprechen. Und ich spreche immer gerne von der Haltung, von Einfühlung und Klarheit. Und ich finde immer, ist total wichtig, auf der einen Seite eine Einfühlung zu üben im Sinne von, die meisten Personen machen das nicht mit böser Absicht. Ja? Es gibt bestimmt Personen, da ist das wirklich auch das Gedankengut und das soll jetzt auch wirklich bewusst vertreten werden. Es gibt aber auch einfach viele Menschen, denen passieren Verletzungen im Sinne von Adultismus oder was auch immer, aus Überforderung oder aus, ne? Also es kann alles Mögliche sein und ich finde es so wichtig, dass wir da immer wieder in die Einfühlung gehen und sagen, eigentlich gibt jeder sein Bestes so und auf der anderen Seite eine wirkliche Klarheit zu leben. Und ich finde, für Klarheit, das wird mir immer mehr bewusst, ist einfach Wissen total wichtig. Ne? Mhm. Also, dass ich weiß, welche Diskriminierungsformen gibt es, dass ich weiß, wie zeigen die sich eigentlich. Ne? Also, wie zeigt sich denn Klassismus? Was ist denn das überhaupt? Ne? Woran merke ich das denn? Ja, wenn ich zum Beispiel dem Kind sage, oh, was hast denn du in deiner Brotdose? Das ist aber Billigessen oder keine Ahnung. Ne? Also Das ist ja, sind ja durch Worte oder ne, durch Kleinigkeiten kann sowas ausgedrückt werden. Und ich finde, immer mehr bewusst werde ich mir dadurch, dass ich immer mehr Wissen aneigne. Das ist einfach so, ne? Mhm. Indem ich weiß, welche Diskriminierungsformen gibt es überhaupt. Ja, und dann braucht es natürlich Mut. Es braucht Mut, um etwas anzusprechen. Ich finde, das ist immer so ein Knackpunkt, ne? Da tun sich so, so viele Menschen so unglaublich schwer, anzusprechen, in den Konflikt eigentlich mit Erwachsenen zu gehen, ne? Und ich erlebe immer wieder, wie dann doch nicht angesprochen wird aus Angst vor dem Konflikt mit den Erwachsenen und dabei lieber sozusagen die Diskriminierung des Kindes in den Hintergrund rücken zu lassen, weil das ist ja auch, also das Kind wehrt sich ja nicht letztlich, ne? Also und das ist so eine, das finde ich manchmal so, ja, das ärgert mich so oft, weil das natürlich sind die Kinder schwächer, ne? Die können, also die haben nicht so viel Handhabe, die haben keine Lobby und so weiter. Das heißt, da wirklich zu gucken, wo setze ich die Priorität? Setze ich die Priorität beim Schutz des Kindes und zum Einstehen für seine Rechte? Oder möchte ich lieber aus Scham, aus Konfliktscheue oder so dann die erwachsene Person in Schutz nehmen? So, ne?
Ich finde immer, eigentlich setze ich die Priorität ja dann bei mir, weil ich spüre einen Druck.
Ja, ja.
Genau. Und den lasse ich bei dem Kind raus, was ich nicht so richtig wehren kann, anstatt den Druck bei mir zu lassen und da zu kämpfen, wo es in meiner Macht steht. So, ne? Also ich bin mir selber dann sehr nahe in solchen Momenten.
Absolut, ja, ja. Und genau, und wenn ich das nicht mache, dann, wie du sagst, dann kriegen das meistens die Kinder ab, obwohl das jemand anderem gegolten hätte. So, ne? Ja, absolut. Das kann man so viel, also so viel üben, ne?
Total. Ich finde auch noch einen ganz wichtigen Punkt, das ist für mich die Sachlichkeit. Mhm. Weil ja so eine Situation, wenn ich die mitbekomme, da können ja ganz viele Gefühle eine Rolle spielen, ne? Weil ich selber betroffen bin, weil ich super krass mitfühle bei dem Kind, noch Hintergründe weiß über die Familie, vielleicht weil ich meine Kollegin auch nicht besonders mag oder so. Ne? Also es kann ganz viel so reinspielen. Und da finde ich immer wichtig zu gucken, dass ich möglichst nicht in diesem Gefühl agiere, sondern das vielleicht erstmal mir bewusst mache, versuche ein bisschen loszulassen, mich zu regulieren, um dann in einen sachlichen Austausch zu gehen. Ich sehe das immer sehr auf Social Media tatsächlich. Also da habe ich noch relativ viel Glück. Ich kriege relativ wenig unsachliche Anmerkungen, aber manchmal kommen die auch. Und ich versuche dann immer erstmal meine Gefühle beiseite zu lassen, nicht sofort zu antworten auf einen blöden Kommentar oder so, damit ich sachlich nachfragen kann und damit man doch noch versuchen kann, jemanden auch aus seinem Gefühl zu holen und beim Thema zu bleiben und wirklich auf das Thema zu gucken. Und das funktioniert in meiner Wahrnehmung, in meinem Erleben so wahnsinnig gut. Na, wenn die Leute erstmal merken, ja, da will mich jemand verstehen, da gibt sich echt Mühe, dann muss ich jetzt nicht mehr so patzig daherreden, sondern wir können wirklich über die Inhalte sprechen und ich kann sagen, das ist meine Erfahrung und vielleicht hast du eine andere und vielleicht können die auch beide nebeneinander stehen und so. Ne? Also das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, den man sich in den Arbeitsalltag auch nochmal mitnehmen kann, sich um Sachlichkeit zu bemühen.
Ja, um auch nicht zu beschämen, weil wenn wir Menschen beschämen, gehen sie total in Rückzug und in die Abwehr. Ne? Mhm. Also das finde ich auch unglaublich wichtig und gleichzeitig in der Klarheit zu bleiben. Ne? Und das hat ja ganz viel gar nicht mit irgendwie laut werden oder streng werden zu tun, sondern mit einem, das weiß ich, das ist mir wichtig. Ne? Ich habe das in mir ganz klar drin, dass das nicht in Ordnung ist. So, ne? Das finde ich immer wieder wichtig. Also immer wieder dieses, ich versuche Verhalten zu verstehen, aber ich bin nicht einverstanden damit, ne? Dass das beides sein darf. So finde ich unglaublich wichtig. Hast du das Gefühl, dass Fachkräfte sich ihrer Rolle schon so bewusst sind? Also was sie da eigentlich für noch mehr Aufgaben, welche Haltung oder welchen Einfluss sie eigentlich haben für die demokratischen Werte?
Tatsächlich glaube ich nicht. Ich möchte da aber ein bisschen anders starten, wegen dem Nebensatz, den du quasi gerade so gebracht hast, ne, was man noch tun soll. Ich habe gerade ein Interview dazu gegeben, der Lisa Hamann von Stadtland Mama, wo es mehr so um die Eltern ging und sie auch gleich sagte, sollen wir jetzt noch mehr machen? Ne? Und da habe ich gesagt, nee, darum geht es gar nicht, sondern eigentlich geht es darum, wirklich nochmal zu legitimieren, warum wir beziehungs- und bedürfnisorientiert mit Kindern umgehen sollten. Das hat nämlich ganz, ganz viele Gründe in der psychischen Gesundheit, ja auch in der Resilienz, die da entsteht, stehen kann, aber eben auch politisch und gesellschaftliche Gründe. Und das ist so eine großartige Nebenwirkung, die das hat. Und da glaube ich, dass das Fachkräften noch nicht so bewusst ist an vielen Stellen. Die sind ja, also viele sind total offen, merke ich ja auch. Ne? Man wird immer mehr zu Fortbildungen eingeladen, sehr bewusst, weil die Leitungen wissen, wofür man so steht und so. Das ist da schon, aber dass das auch noch diese Auswirkungen hat, gerade das Partizipatorische und so, ist, glaube ich, noch gar nicht so bewusst. Und ich finde immer wichtig, das bewusst zu machen, gar nicht nur als, da müsst ihr aber bitte dran denken und hier noch eine Pflicht und so, sondern wirklich auch als Wertschätzung. Ja, weil das einfach ja was ganz Wichtiges ist, was Fachkräfte leisten können. Die können, also da eine Fachkraft kann durch bestimmte Handlungen so einen Unterschied machen im Leben eines Kindes. Und das kann auch gesamtgesellschaftlicher gesehen werden. Da kann einfach ein großer Unterschied passieren, wenn ich nicht aufhöre, wenn ich nicht leise werde, wenn ich mich einsetze. Und ich darf bei meiner Arbeit immer mal wieder solche Wege sehen und solche Prozesse sehen, wo man so einen Schmetterlingseffekt hat, also ganz kleine Sache und es wird was Großes draus. Und das ist so wunderbar. Und das möchte ich den Fachkräften eben auch noch mitgeben, mit diesem Buch und dieser Arbeit zu sehen. Wir wissen, ihr seid nicht die Kaffeetrinkenden, bitte lernt mit dem Kind, dass es den Stift richtig hält, Leute, sondern da ist einfach viel, viel mehr dahinter.
Ja, ja. Ja, letztlich ist es ja gar nicht irgendwie was, was so wahnsinnig groß verändert werden muss, sondern letztlich geht es ja um Bewusstwerdung. Also es geht ja um Bewusstwerdung von das, was wir machen, Inklusionsarbeit, bedürfnisorientiertes Arbeiten, partizipatives Arbeiten, dass das letztlich eine gesellschaftliche Relevanz hat. Ne? Also letztlich geht es ja nicht um etwas on top, sondern eher um eine Bewusstwerdung, wie relevant es mal wieder ist, ne, sozusagen, und welche unglaublich wichtige Arbeit pädagogische Fachkräfte machen. Also für mich ist es eigentlich eine absolute Wertschätzung dafür nochmal, welche wichtige Arbeit das ist und die von der Politik einfach oft nicht gesehen wird oder meist übersehen wird, welche wichtige Arbeit das eigentlich ist. Ne? Mhm.
Ja, also insgesamt ja an vielen Stellen in der Wertschätzung. Ne? Bei Kita-Fachkräften, bei Lehrkräften haben wir das immer wieder und das zeigt sich nicht nur am Gehalt, sondern ja auch am Blick auf diese Menschen, auch daran, ja, welche Möglichkeiten man hat, so für Fortbildung. Also ich werde manchmal für Fortbildung angefragt am anderen Ende der Republik und dann sagen sie, wir haben 200 Euro dafür. Und da muss ich sagen, nee, kann ich nicht. Ne? Also wir können online gucken, was irgendwie geht, aber da kann ich nicht hinkommen. Und das hängt ja alles daran, wenn man auf der anderen Seite sieht, hier in Bonn, wir sind Telekom City. Ne? Hier ist die Telekom ganz groß. Was die ausgeben, wenn die eine Fortbildung machen, ne, ist einfach mal eine ganz andere Hausnummer. Also da wirklich nochmal hinzuschauen, klar, wo ist die Wertschöpfung, aber dann kommt es auch wieder darauf an, wie definiere ich Wertschöpfung.
Total, ne? Ja. Ja, ich bin immer noch so verärgert, dass wirklich die in der letzten, also gut, eigentlich fast in jeder Wahlperiode, einfach die Kinder so gar nicht vorkamen. Also Kinder und pädagogische Fachkräfte und sorgende Arbeit einfach so gar keine Relevanz hatte. Und das, obwohl es überall brennt. Da könnte ich echt sauer werden.
Das ist auch so, man hat ja dann, also ne, wenn man genau hinguckt, habe ich das Gefühl, ich bin ja wirklich dann so, oder auch wir zusammen sind ein kleines Licht, ne, die schon mal zeigen, da muss es lang gehen, aber es ist immer noch sehr dunkel.
Ja,
so.
Total. Ja, ja. Mhm. Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt als Kita mich wirklich auf den Weg machen möchte und vielleicht auch wie so ein Aushängeschild ja, gestalten möchte, wir sind eine demokratische Kita oder wir heißen hier alle willkommen oder was auch immer. Was könnte man denn so für Schritte gehen, um das zu zeigen?
Also erstmal fände ich wichtig, gleich zum Start die Eltern so abzuholen, ne? Wenn man Anmeldegespräche führt, wenn es erste Elternabende gibt oder so, dass die gleich auch da wissen, wie handhaben wir das hier, worauf achten wir, was sind aber auch die Wege, die sie gehen können, wenn ihnen irgendwas auffällt oder so, dass da so klar ist. Und dann natürlich auch bei der Auswahl, wie ich die Räume gestalte, welche Bücher ich anschaffe oder Materialien insgesamt, wie das Personal gestaltet ist, welche Angebote ich sonst noch so mache, da wirklich zu gucken, dass ich möglichst viele Menschen mitdenke, kulturell oder auch was die Wahrnehmungsart der Menschen angeht oder so, das so mitzudenken und auch nicht gleich zu sagen, Gott, ist alles viel allzu viel, sondern wir fangen mal irgendwo an und wir sind ganz offen, dass das ein Entwicklungsprozess ist. Wir freuen uns über jeden, der irgendwie einen Beitrag dazu hat, dass wir gucken können. Und dann kann man es ja auch bei Veranstaltungen machen, ne? dass man die möglichst bunt gestaltet und dann aber eben auch darauf achtet, dass das jetzt nicht ein Ausflug wird, wo jede Familie 50 Euro bezahlen muss, weil das kann nicht jede Familie und so, ne? Also dass man da so ein bisschen schaut, wie gestalten wir denn das? Wir müssen auch nicht den Dezember christlich-weihnachtlich gestalten. Die meisten feiern Weihnachten nicht mehr mit einem christlichen Glauben als Hintergrund, sondern man kann das ganz anders machen. Also da auch mal so Gewohnheiten aufbrechen, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Insgesamt gebe ich aber den Fachkräften auch immer mit, guckt mal, wo ihr anfangen könnt. Na, das ist ja bei den Eltern in meiner Beratung auch nicht anders. Die haben am Ende auch irgendwie 10 Punkte, an denen sie arbeiten wollen. Und dann sage ich immer, jetzt guckst du nach unserer Beratung nochmal drauf, was tut am meisten weh, was stresst dich jeden Tag und da fängst du an. Und genauso würde ich es in einer Einrichtung eben auch sagen, fangt irgendwo an, sagt, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und dann setzt ihr euch ein Ziel für jedes Jahr, für die Ausbildungstage oder so, was ihr da machen wollt.
Ja, absolut. Da empfehle ich auf jeden Fall nochmal die Podcast-Folge Vorurteilen begegnen mit Sandra Richter, weil da steht das ja, also da haben wir auch darüber nochmal gesprochen, auch in ihrem Buch und so, ne, dass man verschiedene Geschlechter denkt, dass man, also das haben wir jetzt alles gar nicht hier benannt, ne, so, aber du hattest gerade so im Nebensatz die verschiedenen Wahrnehmungsarten angesprochen, also Kinder im Autismus-Spektrum, ADHS, was brauchen die eigentlich, Rückzugsorte, Fidget-Toys, was auch immer, ne, da hatte ich ja jetzt auch die Reihe zur Neurodivergenz. Man kann viele Schrauben drehen, glaube ich. Ne? Und da zu sagen, nicht, dass wir nicht in die Überforderung gehen, sondern Schritt für Schritt. Und ich kann auch natürlich so ganz kleine Zeichen setzen, wie draußen eine Vielfaltsflagge aufzuhängen, um zu zeigen, hey, das ist, also für manche mag das irgendwie ja überflüssig erscheinen, aber für Menschen, die sich eben diskriminiert fühlen, ist das ein unglaubliches, wichtiges Signal der Sicherheit. Hier bin ich sicher, hier achten wir, versuchen auf Vielfalt zu achten, auf die Akzeptanz aller. Ne? Also schon ein kleines, also ich habe bei mir am Briefkasten einen kleinen Aufkleber von hier bist du sicher. Und ich glaube, das ist heutzutage auch echt wichtig, da so Orte der Sicherheit zu schaffen.
Total, ich merke das in den Beratungen, also ich lasse das jetzt auch nicht riesengroß irgendwo immer raushängen, aber man weiß es offensichtlich irgendwie, wo ich stehe und ich merke das, wenn Eltern mir eine Anfrage zur Beratung stellen und in der Mail gleich ganz offen schreiben, wie ihre Familienkonstellation ist, ne, oder welche Themen da so sind, weil sie einfach das Gefühl haben, das ist ein sicherer Ort und so sollte es natürlich eben auch in der Kita sein und da könnte auch sowas dazugehören, finde ich, wie Wertschätzung bei uns. Wir haben jetzt hier eine türkische Woche, eine arabische Woche, wo wir diese Sprachen mal wertschätzen oder ne, was auch immer die Familien so mitbringen. Das finde ich wichtig und da kann man wirklich mit kleinen Dingen viel erreichen.
Total.
Das glaube ich auch.
Ja, wie vielfältig ist das Team aufgestellt? Welche Sprachen werden hier abgebildet? Und so weiter und so fort. Mhm. Da gibt es, glaube ich, unglaublich viele Möglichkeiten. Ja, Inke, Pädagogik für Demokratie. Was würdest du denn abschließend so den HörerInnen mitgeben, so? Ja, vielleicht hast du ja ein paar Worte noch, Tipps oder irgendwie eine Vision für unsere Kita- und Schullandschaft. Also hier geht es ja hauptsächlich um Kita, aber es geht ja auch in dem Buch um Schule. Was wünschst du dir so für die Zukunft?
Also insgesamt hat sich das über die Jahre eigentlich nicht verändert. Ich wünsche mir, dass dieses wirklich gut fundierte Bedürfnisbewusstsein da ist und die Bedeutung von Beziehung da ist, dass das nicht verloren geht hinter, wir müssen aber jetzt den Morgenkreis oder das Muttertags basteln oder weiß ich nicht was machen, genauso wie in der Schule ja auch. Ne? Es ist die Beziehung zwischen Kind und Lehrkraft oder Kind und Elternteil darf nicht hinter den Hausaufgaben oder den Mathe-Noten verschwinden. Dass wir das sehen, es geht um Menschen und es geht um unser Miteinander. Und wenn wir da gut aufgestellt sind, dann kann man sich diese Themen angucken, ne, die da sonst noch so kommen. Und das würde ich mir wünschen, dass das noch viel, viel mehr in Familien und Institutionen kommt, weil man einfach, ne, ich denke das immer, wenn Nora hier beim MDR macht die immer so eine Sendung mit und dann haben die manchmal, dass sie Leute zu irgendeinem Thema auf der Straße befragen, die einfach überhaupt nicht aus der Bubble sind, sondern irgendwo in Leipzig durch die Fußgängerzone rennen oder so, dann merkt man immer, ja, wie viele Leute einfach noch so gar nicht diesen Blick haben. Und das merke ich genauso bei Elternabenden oder so. Ne? Die Leute, die zu mir in die Beratung kommen, die haben schon, die kennen alle Vokabeln, die man da so kennen muss und so. Ne? Aber wenn ich sonst eben mit Menschen, die nicht aus dieser Bubble kommen, arbeite, ist es deutlich noch gar nicht so viel angekommen. Und da würde ich mir wünschen, dass sich das einfach noch mehr verbreitet, dass auch so ein Personenkreis wie JournalistInnen drauf guckt, was ist das wirklich, und nicht auf jeden Zug aufspringt und da irgendwie Drama macht, ne? Sondern wirklich, ja, dass wir da gemeinsam dran arbeiten, wirklich drauf zu gucken, weil das so eine Errungenschaft ist. Und ich finde immer so toll, wenn man in Bücher guckt aus den 80ern zum Thema Entwicklungspsychologie, dann stand das da im Grunde alles schon.
Ja.
Ja? Aber es halt hat wirklich lange gedauert, bis das so wichtig geworden ist und auch so greifbar, ne? Auch durch die Arbeit von dir und Katrin auch so zugänglich. Einfach, ne, und nicht in irgendeinem dicken Fachbuch verschwunden. Das muss bitte, bitte weitergehen und immer mit diesem Gedanken, die Kinder zu stärken. Für egal, was da kommt, aber dieser Gedanke an Bewältigungskraft, den ich so gerne nutze, das ist ja das, was wir auch in der Demokratie brauchen. Ja, auch wenn ich eine Regierung habe, die mir gar nicht passt, ist aber, sind demokratische Parteien, sind demokratisch gewählt, dann kann ich in meiner Bewältigungskraft bleiben und kann mir überlegen, was mache ich denn, um auf mein Thema aufmerksam zu machen, um auf eine Gruppe aufmerksam zu machen, um was in den Diskurs mit einzubringen oder so. Mhm. Ja, deswegen für mich kann ich ja jetzt so sagen, ne, BOP ist so das, was überall hin muss.
Mhm. Ja, total, total. Also ich bin genau bei dir. Ich wünsche mir so sehr, dass wir ein Bewusstsein bekommen dafür, was das eigentlich alles heißt, ne? Wenn wir bedürfnisorientiert, beziehungsorientiert, partizipativ, wie auch immer arbeiten, welche Bedeutung das hat. Und ich habe die Befürchtung und die, ja, also ich habe die Befürchtung, dass wir dafür gerade sehr stark einstehen müssen, weil gerade es wie so eine Rolle rückwärts ja wieder gibt, politisch. Und wir da, wünsche ich mir für alle Zuhörenden, da die Klarheit nicht zu verlieren und weiterhin für ein achtsames Miteinander einzustehen.
Mhm. Ja, ich finde, dass das Vernetzen ist wichtig.
Ja.
Damit man merkt, bin ich alleine, selbst wenn ich hier in meinem, weiß ich nicht, ne, brandenburgischen, bayerischen oder sonst wo Dorf das Gefühl habe, ich bin hier alleine. Eigentlich bin ich nicht alleine. Und da ist es wichtig, sich zu vernetzen. Vielleicht kann man an der Stelle nochmal auch auf den Account bei Instagram hinweisen. Die Familienbrandmauer heißt es, glaube ich. Mhm. Na, da sind wahnsinnig viele Menschen, die sich vernetzen, sich aufmerksam machen, Möglichkeiten suchen, wie man was tun kann.
Ja, ja. Vielen Dank dir, Inke, dass du da warst. Und danke an alle Autorinnen, die das Buch mitgeschrieben haben. Und das, ich weiß auch, dass es nur das erste Buch ist. Es wird noch ein zweites und ein drittes geben. Also das ist jetzt erstmal das Haltungsbuch. Und dann werden andere Bücher anschließen, wo es dann noch um konkrete pädagogische Tipps geht sozusagen. Danke dir, Inke. Mach's gut.
Gerne.
Ja, das war die Folge zur demokratischen Haltung in der Kita und mir wurde nochmal bewusst, wie wichtig das ist, wie wir mit Kindern umgehen, wie wir sie professionell begleiten, weil wir dadurch eine Grundlage legen für ein demokratisches Miteinander, für ein Miteinander, wo alle zählen, wo alle einen Platz haben. Ja, alle Kontaktdaten zu mir und auch zu Inke findet ihr in den Shownotes und ich mag noch einmal darauf hinweisen, denn bald ist es soweit, es dauert nicht mehr lange, dann findet der Fachtag zur bedürfnisorientierten Pädagogik statt, der erste große Online-Fachtag zur bedürfnisorientierten Pädagogik. Ich hoffe, ihr habt euch schon angemeldet. Da geht es vor allem darum, dass wir die bedürfnisorientierte Pädagogik einordnen wollen, dass wir den Weg der bedürfnisorientierten Pädagogik nochmal nachzeichnen wollen, dass wir schauen wollen, was sind denn die theoretischen Fundamente, wie können wir definieren, was Bedürfnisorientierung ist, anstatt immer irgendwie das so vage zu lassen. Darum wird es gehen und wir haben eine wundervolle Referentin, Dr. Andrea Touris, als Vortragende, die Anschlussfähigkeit der bedürfnisorientierten Pädagogik an die Kindheitspädagogik. Dazu wird sie einen Vortrag halten. Das ist die Herausgeberin von dem Buch Das schwierige Kind. Dann haben wir wundervolle Workshops, wirklich. Ich würde am liebsten bei jedem einzelnen dieser Workshops teilnehmen. Zum Beispiel von Helia Schneider, für das Kind ergibt es Sinn, herausgeforderte Kinder im Kita-Alltag verstehen und bedürfnisorientiert begleiten. oder von Corinna Scherwart, alles im grünen Bereich, Selbstregulation und Bedürfnisorientierung aus Perspektive unseres Nervensystems. Dann von Sibylle Schmidt, Kinder bedürfnisorientiert wahrnehmen, begleiten und stärken, die Bedürfnisbilanz mit dem 360-Grad-Blick. Dann Christine Füchtenschneider, und das soll auf die Schule vorbereiten, das letzte Kita-Jahr bedürfnisorientiert gestalten. Dann Simone Gottwald-Blaser von Merakita. Was können wir tun, damit sich alle wohl und sicher fühlen? Bedürfnisorientierte Pädagogik als Schlüssel zu einem gelebten Kinderschutzkonzept. Oder Hergen Sasse, das Konflikthaus. Konflikte bedürfnisorientiert begleiten. Und Laura Henriette Grimm. Mut zur Veränderung entwickeln. Menschen begeistern, mit Widerständen tanzen. Die bedürfnisorientierte Pädagogik in die Praxis tragen. Wir können die Kinder doch nicht tragen, nicht die ganze Zeit tragen. So heißt der Workshop von Kira Dahldrop vom Infant-Institut. Tragen in Krippe, Kita und Kindertagespflege als Chance verstehen. Also ihr seht, es gibt wundervolle Workshops. Und ja, dieser Fachtag ist am 20. September, der Weltkindertag. Und wir freuen uns riesig, wenn ihr dabei seid. Und als Team erhaltet ihr 10% Rabatt. Ab 8 Personen 10% Rabatt, wenn ihr euch wendet an kontakt@bo-akademie.de. Wir freuen uns sehr auf euch. BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.